Danke, Herr, dass wir dein Wort haben. Du bist auch die Antwort auf unsere Unruhe, auf unser Suchen, auf unsere Unsicherheit. Und wir sind so froh, dass du auch im neuen Jahr der Anfang, die Mitte und das Ende bist. Auch unser Leben kann nur in deiner Hand Ruhe finden und Frieden. Jetzt gib uns heute Abend auch aus deinem Wort Klarheit über dich. Amen. Wir haben heute Abend ein Thema, wo wir keinen einzelnen Text haben, wollen heute Abend einmal darüber reden, über Christus im Alten Testament. Ich war Student in Tübingen und da ist ein berühmter Professor, damals im Stift gewesen, ein Alttestamentler, und er hat zu uns Studenten gesprochen, das war also etwa das Jahr 1960, und ich vergesse das nicht, wie er über die Schmutzgeschichten des Alten Testamentes predigte. Ich habe mich damals, unvorsichtig, wie man als junger Mensch ist, zu Wort gemeldet in der Diskussion und habe gesagt, ich könnte mir das nicht denken, dass es Schmutzgeschichten im Alten Testament gibt. Es gibt Geschichten der menschlichen Sünde, über die die Barmherzigkeit Gottes gewaltig leuchtet, so wie der Sündenfall natürlich da ist, aber es steht ein ganz anderes Thema im Mittelpunkt. Darauf hat dieser Professor einen Zornausbruch bekommen und hat gesagt, dann predigen Sie doch einmal über den Ehebruch Davids. Das war mir damals schockierend. Ja, genau. Warum denn nicht? Herrlicher kann man die Gnade Gottes nicht zeigen als über dieser Seelsorgegeschichte Nathans. Und in allem finden wir den Abgrund menschlichen Handelns in der Sünde und der göttlichen Barmherzigkeit. Ich habe es bis jetzt nicht gemacht, aber irgendwann sollten wir es vielleicht tun, dass man mal predigt über die Hure Rahab, die im Stammbauch Jesu vorkommt. Ausgerechnet diese Frau mit ihrem liederlichen Leben ist ein Zeuge des Glaubens, der Errettung steht in Hebräer 11, als ein Vorbild des Glaubens. Allem Spießerchristentum zum Trotz, was Gnade vermag in einem Leben, sonst könnten wir alle nicht selig werden. Und wenn man das nicht begreift, kann man eigentlich nur im Alten Testament begreifen. Gerade deshalb. Dass es nicht um die bürgerliche Wohlanständigkeit geht, sondern um den Glauben, der verlorene Menschen rettet. Dann wird immer gern bei uns der Gegensatz herausgestellt und wird gesagt, aber das ist doch ganz anders. Dann kommt das der Geist des Alten Testaments. Rache. Wo? Wenn man da mal konkret über Stellen redet, dann bricht alles sehr schnell in sich zusammen. Wir kennen das auch aus öffentlichen Diskussionen, dass man sagt, im Alten Testament herrscht der Geist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, das ist ja das Jus Talionis, die Juristen wissen das. Wenn einer den anderen verletzt, darf er nicht verurteilt werden, wie wenn er einen umgebracht hätte. Die Strafe muss der Tat entsprechen. Das hat mit Grausamkeit gar nichts zu tun. Das ist ein uralter Rechtsgrundsatz. Das klingt immer so, wie wenn am Alten Testament so. Es ist erschütternd, welche Fehlurteile einfach vorliegen beim Alten Testament. Man müsste sie der Reihe nach wegnehmen. Aber ich möchte einfach die große Linie jetzt heute Ihnen einmal schlagen, denn das ist ein uferloses Thema, das wir heute haben. Sie können es nach und nach selbst entdecken. Je mehr Sie sich bemühen, Sie dürfen fragen, wo Sie irgendwelche Probleme haben, einmal kommen Sie drauf zu und erkundigen sich, lesen Sie gute Auslegungen. Blaise Pascal, der große Denker, ein Genie, als Kind schon die größten mathematischen Lehrsätze entdeckt und ein Philosoph ohne Gleichen, der vom 18. Lebensjahr an eigentlich keinen Moment mehr ohne schwerste Kopfschmerzen zubrachte. Ein Sucher nach der Wahrheit, der hat ja sein Memorial in seinen Kittel eingenäht gehabt. Und in diesem Memorial hat er geschrieben, was er entdeckt hat in einer Nachtstunde. Es war eine Erkenntnis des Evangeliums, der Güte Gottes und des Erbarmens. Und das begann er typischerweise, so fängt es an, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann sprach er vom Erbarmen Jesu. Und das hat er entdeckt, dass das Gleiche ist, wie es Abraham, Isaak und Jakob erfahren haben. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, kann man Gott finden. Natürlich ist für uns zunächst einmal der Gegensatz, wenn man das Neue Testament liest, wenn man die großen Jesus-Taten hört, dort liegt eine Offenheit da. Denken Sie mal, Anfang des Johannesevangeliums, wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, das ist der Lichtglanz, der Größe Gottes, das, was im Alten Testament verborgen war, was mal in der Stiftshütte aufleuchtete, was in der Wüste erschien, Kabod heißt es im Hebräischen, die Herrlichkeit Gottes, die aufleuchtet, die am Hirtenfeld, Lukas 2 in der Weihnachtsgeschichte, aufleuchtete, die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Das war das, was Mose sehen durfte, als sein Gesicht strahlte. Im Grund für uns gar nicht zum Übersetzen. Das, was der Strahlglanz der Herrlichkeit Gottes ist. Und das haben wir im Angesicht Jesu erkannt, das erzählt der Johannes. Wir haben genommen Gnade um Gnade aus dieser Erscheinung. Das ist im alten Bund natürlich immer nur ganz stückchenweise aufgeleuchtet und ist nun in der Fülle da. Dann die ganze Osterfreude, der besiegte Tod, Jesus ist auferstanden, was man im Alten Testament nur hoffen kann, was ein Hiob ruft. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben und so weiter. Und auch mein Fleisch, ich werde ihn sehen. Das ist jetzt plötzlich da und sie haben ihn gesehen und sie haben gesagt, wir haben ihn betastet und er ist wirklich der Auferstandene, Lebendige. Und in seiner Kraft haben sie eine Entdeckung gemacht, die für sie ungeheuer war, für diese Apostel. Das Reich Gottes ist angebrochen. Das, was wir jetzt in der Apostelgeschichte miteinander lesen wollen, das hat begonnen zuerst in diesem Aufbruch in Jerusalem, in einer ganz neuen erlebten Gemeinschaft, in einer Freude des Zeugnisses. Und dann plötzlich merken sie, dass die gesamte hellenistische Welt nach diesem Evangelium lechzt. Auch wenn sie geschlagene und gefolterte Apostel waren, sind sie doch davon fasziniert, wie das Evangelium eine Gotteskraft ist. Und davon reden sie, die Apostel, in der ganz großen Freude, das ist im Neuen Testament so klar da, dass Leute sagen, das ist doch ein Gegensatz zum Alten. Ich verstehe Sie. Zunächst denken Sie an die Verklärungsgeschichte Matthäus 17, wo die Jünger auf den Berg der Verklärung kommen und plötzlich die Größe Jesu sehen. Wieder in diesem unvergleichlichen Lichtglanz nur einen Augenblick hineinblicken dürfen in diese neue, unbekannte Wirklichkeit. Und auf diese Verklärungsgeschichte hat ja später Petrus in seinem Brief noch einmal abgehoben, wenn er sagt, wir waren doch dabei auf jenem Berge, als diese Erscheinung geschah und wir haben dieses Licht gesehen. Und dann gerade im ersten Kapitel des ersten Petrus, Sie können es mal aufschlagen, das lohnt sich, 1. Petrus 1 wird das noch einmal gedeutet. 1. Petrus 1. Zweiten Petrus 1, Vers 16, wir sind nicht Fabeln gefolgt, wir haben die Herrlichkeit, den Lichtglanz selbst gesehen. Denn als Christus, damals Jesus, diese Stimme vom Vater empfing, zu ihm kam die große Herrlichkeit, das ist mein lieber Sohn. Und jetzt sagt er im Vers 18, 19, wir haben das prophetische Wort. Durch das prophetische Wort leuchtet dieses Licht und da sehen wir immer stärker den Lichtglanz Jesu, bis wir selbst in unserem Herzen das erleben, wie der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen und das Licht anbricht bei uns. Also, das, was im Alten Testament schon geschaut wurde von den Propheten, ist in Jesus erfüllt. Natürlich, das Alte und das Neue Testament hängen ganz ungeheuer eng miteinander zusammen. Und dieser selbe Petrus hat auch gesagt, dass die Engel gelüstet hätten und begehrt hätten, das zu schauen. Das ist im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 12. Das, was uns jetzt gepredigt ist, das hat sogar die Engel haben das nicht gesehen. Die hätten das alle gerne auch erlebt. Das war eben im alten Bund noch nicht so zu greifen, wie wir heute bevorrechtigt sind, das alles durch Jesus in einer Klarheit zu wissen und zu kennen. Niemand im alten Bund hat es gehabt. Und Jesus ging nun sogar so weit, dass er sagt, das Alte und Neue ist zu unterscheiden. Und zwar in der Weise, der Kleinste im Reiche Gottes, wir, die wir heute Zugang zur Gottesherrschaft haben durch Jesus Christus, wer der Allerkleinste ist, ist größer als Johannes der Täufer, der noch vor der Türe steht. Dass wir wissen, welch ein großes, unverdientes Gnadengeschenk uns durch die Offenbarung Jesu zuteil wurde. Das steht in der Geschichte Jesus und Johannes der Täufer, Matthäus 11. Vers 11, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer, der aber der Kleinste ist, im Himmelreich ist größer als er. Natürlich kommt mit Jesus etwas ganz Neues herein, aber Sie wissen doch selbst, wie an unzähligen Stellen, ich habe es nicht gezählt, im Neuen Testament bei Jesus erzählt wird, dass alles, was im Leben Jesus sich ereignete, geschah, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Im alten Bund geweissagt. Und das geht sogar bis in die Details, etwa, dass sie den Rock nahmen und ihn nicht zerteilten, dass sie um diesen Rock gewürfelt haben, und sie kennen unzählige Details, wo immer wieder dieser Satz kommt, das geschah aber, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Gerade in dieser Geschichte auch Jesus und Johannes der Täufer steht da, dass das erfüllt werden muss, dass zuerst noch dieser Gottesprophet kommen muss vor dem Kommen Jesu, und an unzähligen Stellen mit einer ganz großen Genauigkeit wird das erwähnt und wird immer wieder die Spur gesucht, wo das aus dem Alten Testament herzuleiten ist. In der Urchristengemeinde war sogar ein Eifer, das zu erforschen und rauszukriegen, wo überall im Alten Testament es geschrieben steht. Das hat ja Jesus selber begonnen, als er mit den zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus war und die Anstoß nahmen, dass Jesus gestorben ist, und Jesus öffnete ihnen die Schrift. Das Alte Testament musste nicht Christus leiden. Und dann erinnert Jesus an Schriftstellen, und da gibt es eine ganze Reihe davon. Natürlich denken wir an Jesaja 53. Aber dann, ganz wichtig, der Psalm 22. Im Psalm 22 sind ja ganz viele Bezüge auf das Kreuz geschehen. Und gerade hier wird immer wieder in der Passionsgeschichte abgehoben, dass das sich erfüllt hat. Wir hatten das ja in unserer Passionsbibelwoche. Schlagen Sie mal das letzte Kapitel der Apostelgeschichte auf, 28. Vers 23. Paulus ist als Gefangener in Rom, wartet auf seinen Prozess, und dort hat Paulus die Möglichkeit, in seiner Gefangenenherberge Besucher zu empfangen. Es kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte er und bezeugte ihnen das Reich Gottes. War das Thema, das Neue, was jetzt angebrochen ist, und predigte von ihnen, von Jesus, aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Also so viel Zeit haben wir heute nicht. Aber dann sehen Sie, das gibt alles nur das ab. Das ist Christus im Alten Testament. Und der Paulus hat als Rabbine großen Wert drauf gelegt, aus dem Gesetz zu zeigen, wer Christus ist. Ja, jetzt was kann man da im Alten Testament noch nehmen? Wissen Sie, was das evangelischste Buch im Alten Testament ist am meisten vom Evangelium durchzogen. Das dritte Buch Mose. Wenn Sie es jetzt auf einmal lesen, die Opfer, das Versöhnungsopfer, die ganze Sehnsucht, wie kann meine Schuld mit Gott getragen werden, dann verstehen Sie, was das denn Paulus angeregt hat zu sagen, wie das Kreuzopfer Jesu allen irdischen Opferdienst unnötig macht und nicht mehr gebraucht. Dies geschah, auf das erfüllt würde, was da geschrieben ist. Es ist eine Formulierung, die dauernd wiederkommt. Die Theologie hat großen Wert darauf gelegt, eigentlich immer wieder die Gegensätze herauszustellen und hat darüber ganz vergessen, uns die Zusammenhänge zu zeigen. Und ich bin fasziniert, im Studium hat es wenige gegeben, es gab einen Gerhard von Rath, der als Alttestamentler in Heidelberg das zu seinem Lebensziel erkoren hat, die große Verbundenheit des Neuen und des Alten Testaments zu zeigen. Aber es ist sicher so, dass viele, auch die heute eine theologische Ausbildung hatten, das überhaupt nie gehört haben. Und da muss man jetzt drum kämpfen und suchen. Und wenn Sie einmal dann fragen, wo, dann können Sie zum Schluss sagen, eigentlich überall im Alten Testament finde ich die Spur Jesu Christi. Und das fängt an. Wir hatten ja immer die Verheißungen. Die gehen wir jetzt mal kurz durch, die Messias-Verheißung. Wenn wir die ganz einfach nehmen, da haben die Ausleger seit Jahrhunderten immer schon gesagt, die erste Messias-Verheißung tritt uns doch entgegen beim Sündenfall, 1. Mose 3. Wie die Schlange Adam und Eva verführt und dann gesagt wird, dass ein Kampf ist zwischen dem Menschen und dem Versucher, der ihn betört. Und viele Ausleger haben gesagt, ist nicht schon diese Bemerkung dort in 1. Mose 3 eine Sehnsucht, wann kommt denn der der Schlange endgültig den Kopf zertritt? Und Sie kennen es aus dem Adventslied, dritter Schlange, Kopf in zwei. Dass ich endlich frei werde aus diesem Versuchungskampf, aus dem ich mich nicht entledigen kann. Und es ist ja dann bezeichnend, als die Jesusgeschichte mit der Versuchung beginnt, mit der Versuchungsgeschichte, dass Jesus wieder aufs Alte Testament Bezug nimmt und sagt, es steht geschrieben. Wenn Sie alle Äußerungen, die im Neuen Testament, in allen Evangelien von Jesus vorkommen, finden Sie eigentlich überall die Antwort Jesu immer aus dem Alten Testament. Es gibt überhaupt nie auch nur einen Hauch des Gegensatzes, wo Jesus an irgendeiner Stelle auch nur scheinbar abgerückt wäre vom Inhalt des Alten Testaments. Sondern Jesus hat im Gegenteil mit einer Deutlichkeit, eine Klarheit, das aufgerichtet, selbst beim Gesetz, als Ziel, das Gesetz ist nicht abgeschafft, sondern das Ziel, das wird durch den Geist Gottes in einer neuen Weise vollendet, das, was Gott geordnet hat, und wir kennen es aus der Bergpredigt, wie Jesus das Gesetz als Ordnung unseres Lebens bestätigt, also mit all den Ordnungen, in der Feindesliebe und mit der Reinheit des Herzens und so weiter, bekräftigt das Jesus ausdrücklich immer wieder beim Alten Testament. Und dann haben wir die nächste Verheißung des Kommenden, ist eigentlich in der Geschichte der Sintflut. Noah, der in der Arche gerettet wird. Das ist schon in den Briefen des Neuen Testaments aufgegriffen worden, dass es ein Bild ist der Errettung, die uns widerfährt im Neuen Bund. Und das ist schon wieder typisch, dass genau, jetzt habe ich das Wort typisch gerade gebraucht, dass im Grund das ähnliche Verhalten, die Arche, wird zu einem Bild der Errettung, die Christus schafft. Obwohl wir da kein Schiff mehr brauchen und kein Wasser mehr fließt, sonst ist ein bildhaftes Übersetzen in der Erfüllung des neuen Bundes. Wir haben die nächste große Christuserwartung im Abrahams Segen. 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, wo dem Abraham gesagt wird, in dir sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Wie soll das geschehen? Wie sollen alle Geschlechter im Abraham gesegnet werden? Es hat sich in Christus nur erfüllen lassen. Der Horizont weltweit ist schon seit Abraham da. Und dann finden wir im Neuen Testament ganz häufig Abraham als den Vater des Glaubens. Wie Paulus im Römerbrief, Kapitel 4, und an vielen anderen Stellen wird Abraham dargestellt als der, der vorbildlich glaubt. Was hat denn Abraham getan? Er war kein fehlerloser Mensch. Er glaubte dem Herrn und das rechnete der Herr ihm zur Gerechtigkeit. Er vertraute Gott und das war's. Das neutestamentliche Glaube. Sie finden die nächsten messianischen Verheißungen. Wir gehen weiter im Jakobsegen. Aber die Ausleger haben natürlich recht, dass sie sagen, was ist denn eigentlich damals geschehen, als Melchisedek dem Abraham begegnet ist? Und dieser seltsame König Brot und Wein dem Abraham entgegenbringt, der müde von der Schlacht kommt, 1. Mose 13. Was ist eigentlich geschehen, als Jakob mit dem Herrn rang? Müssen Sie jüdische Ausleger einmal lesen, durch die Jahrhunderte hindurch. Unzählige Ausleger haben gesagt, das war nicht ein Engel, sondern das war der Herr selbst, mit dem Jakob rang. Wie kann ein Mensch mit Gott ringen? Wir stoßen hier ein Geheimnis der Auslegung. Dann kommt der Jakobsegen. Den können wir aufschlagen, 1. Mose 49. In Ägypten verabschiedete er sich von seinen Söhnen. Erst Mose 49, Vers 10. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis das der Held komme und ihm werden die Völker anhängen. Steht so mittendrin. Ja, toll, Chagall hat ja in dieser Hasadah-Klinik diese Fenster gemacht, diese herrlichen Fenster der verschiedenen Segenssprüche. Und da steht dieses Wort ja irgendwie dazwischen. Warum werden alle Völker der Welt anhängen? Das hat sich ja überhaupt sonst nirgendwo erfüllt bei Israel. Die ganzen Völker der Welt stehen ja immer gegen Israel bei den Abstimmungen in der UNO. Und hier ist eine Verheißung, dass alle Völker anhängen, wenn der Held kommt. Da steht hebräisch das Wort Shiloh, ein geheimnisvolles Wort. Der Friedensfürst. Es ist kein Kämpferheld. Das sind ja alles Worte, die hier in den messianischen Weissagen auftauchen und die man am besten eigentlich nur von den rabbinischen Traditionen der Jahrhunderte her verstehen kann, was hier im Hebräischen genau gemeint ist. Bis der Held komme, also auf gar keinen Fall ein Kämpfer, sondern bis der löst, der das wie in der Offenbarung weg kann, dieses Geheimnis lösen und dann kommt das Lamm, dass das öffnet. Genauso ist es hier gemeint, bis der eine kommt, der Verheißene, und das ist die Messias-Verheißung. Und dann in Vers 18, Herr, ich warte auf dein Heil. Der Jakob, der so viel in eigener Kraft getan hat, dann kommt die Vorstellung Gottes am Sinai, alles messianische Weissagungen. Ich werde sein, der ich sein werde. Es ist überhaupt ganz interessant, dass in der Urchristenheit ganz selbstverständlich der alttestamentliche Gottesname, der unaussprechliche Name, war es Jahwe, wir wissen es nicht genau, es war nur, da sie nur Konsonanten schreiben, da er eh unaussprechbar ist und war, wissen wir nicht. Sie lasen hier immer in der Bibel für diese J-H-W-H, für diese vier Konsonanten, lasen sie Adonai, der Herr, um diesen heiligen Gottesnamen nicht zu gebrauchen. Und wenn man diese Konsonanten mit diesen Vokalen füllt, kommt man dann zu diesem Wort Jehova. Was die Zeugen Jehovas zu dem Irrtum nun verleitet hat, Jehova wäre der eigentliche Gottesname. Und wenn man das ausspricht, würde das einen selig machen. Das ist natürlich eine Unkenntnis einfach der hebräischen Hintergründe. Aber dieses Adonai, der Herr, das steht 6700 Mal in der Bibel. Und dieses Wort des Allerhöchsten, des Heiligen, das finden wir im Neuen Testament und in der griechischen Übersetzung der 70, der Septuaginta, die schon vor Jesus entstand, finden wir dieses Wort, das dafür steht, im Griechen Kyrios, plötzlich als Hoheitstitel Jesu. Dass er angeredet wird als der Herr, besonders als der Auferstandene, aber wir finden schon bei den Wundern, es ist der Herr. Wie der Petrus sagt am See Genezareth. Die meisten Theologen sind der Meinung, dieser Titel, der sei Jesus später angedichtet worden, Sie kennen ja diese Theorien, die Heinz Sarnd und so weiter hier immer hat, kann aus einem Grund überhaupt nicht sein. In der Urchristenheit hat sich dieser Herrtitel, dieser Gottesname eigentlich, schon in der ältesten Form gezeigt. Im Korintherbrief erwähnt zum Beispiel der Paulus eine Formel, die in der Christenheit üblich war, auf Aramäisch, Maranatha. Das Mar ist das griechische Härte, Gottesname. Und den hat man in Korinth in Aramäisch gebraucht. Also kommt dieser Titel natürlich aus dem Aramäischen. Der war in der Urchristenheit schon lebendig. So ist er schon 15 Jahre nach dem Tod Jesu in Korinth verbreitet gewesen, in der Christengemeinde, im aramäischen Urwortlaut, sogar traditionell gewesen. Deshalb kommt er nicht aus der griechischen Welt, wie viele Theologen glauben. Aber diese Übertragung des Gottesnamens auf Jesus Christus ist eine ganz wichtige Sache überhaupt. Der Identität, wer mich sieht, der sieht den Vater. Es war für die Urchristenheit völlig klar, dass in Christus, in Jesus, die ganze Herrlichkeit Gottes entgegentritt. Und sie finden nirgendwo etwas anderes, als in allen Berichten des Neuen Testamentes, diese Sache, dass Jesus in ihm die Fülle ist, irgendeinen irdischen Jesus abzugrenzen und dann irgendwo später eine Messiaswürde ihm aufzusetzen, diese Trennung ist eine künstliche und ist gar nicht möglich, weil es in den Berichten gar nicht drin ist. Und deshalb in der Geschichte etwa, wie Mose am Sinai steht und Gott sich ihm offenbart, ich bin der Herr, der allmächtige Gott, ich werde sein, der ich sein werde, sieh mein Handeln an, ich werde mich an dir offenbaren. Und dann das Erlösungshandeln, wie Mose das Volk aus Ägypten führen darf und durch Schilfmeer hindurch, wurde immer für die neutestamentliche Gemeinde ein Bild des Erlösungshandelns Jesu. Und wir sehen hier etwas, was wir häufig bei der Bibel sehen, dass Gott immer wieder auf ähnliche Weise in der Geschichte gehandelt hat. Und es hier eine typische, oder man kann es auch im Fachwort sagen, eine typologische Entsprechung gibt im Handeln. Da wird erzählt, wie Gott in der Wüste Brot vom Himmel gibt. Und Sie finden plötzlich bei Jesus, dass er das Brot gibt bei der Speisung der 5000. Und es wird dann erzählt im Johannesevangelium Kapitel 6, wie eine lange Diskussion einsetzt mit den Juden, dass sie sagen, ja, Mose hat doch auch Brot gegeben. Und Jesus sagt, halt mal, das Brot, das Mose gab, war ein anderes Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Und nun geht Jesus weiter und sagt, dass die wichtigste Sache er selbst ist, der sich den Menschen gibt. Ganz ähnlich beim Wasser, das in der Wüste gegeben wird. Paulus geht dann in 1. Korinther 10 sogar so weit, dass er sagt, auf der Wüstenwanderung ist der Fels, aus dem der Mose das Wasser geschlagen hat, das ist Christus. Der geistliche Fels, der mitfolgte, war Christus. Eine ganz kühne Deutung des alttestamentlichen Geschehens. Das Volk Israel auf seiner Wüstenwanderung hat in diesem Geschehen, wo der Mose auf den Fels schlägt und das Wasser rausfließt, eine Begegnung mit Christus gehabt. Das ist wieder schwierig zum Erklären, ich gebe das zu, aber so steht es mal in 1. Korinther 10 da, wo dann Paulus vom Murren redet und sagt, jetzt dürft ihr nicht murren wie die Leute. Nun, wenn wir da weitergehen, dann kommen wir an die Biliamsverheißung, wie der Biliam, der Prophet, Israel fluchen soll und dann vom Stern rede, der da aufgeht, von dem Stern 4. Mose 25 oder 24, wo da steht, Bileam, und dann kommen wir an die herrlichen Messias-Verheißungen, 5. Mose-Buch, Jetzt, ich will das jetzt nicht ausführen, da kommen die Psalmen. In den Psalmen ist der Psalm 2, der Psalm 110, die großen Christuspsalmen. Vielleicht lesen wir den Psalm 110 einmal. Jesus hat ja mehrfach über diesen Psalm mit den Pharisäern gesprochen. Schemel deiner Füße, sei dein redet der David so kompliziert? Der Herr sprach zu meinem Herrn. Welchen Herrn meint denn der David? Wer ist über dem David Herr, wenn der Herr zu meinem Herrn redet? Und Jesus hat gesagt, darüber müsst ihr nachdenken, wenn ihr mich verstehen wollt. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion, herrsche mitten unter deinen Feinden. Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren, wie der Tau aus der Morgenröte. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester, ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Das ist dieser geheimnisvolle König, der dem Abraham entgegenging und Brot und Wein brachte. Melchisedek, Melech, König, Tzedakah, ist Gerechtigkeit, der König der Gerechtigkeit. Wo hat dieser König der Gerechtigkeit residiert? In Jerusalem. Der König von Salem steht nur da, in 1. Mose 13. Und hier, sehr interessant, David hat, wie er Jerusalem erobert hat, die Tradition aufgenommen, die Saul nicht erlaubt war. Er war gleichzeitig König und Priester. Saul ist ja deshalb verworfen worden, weil er gleichzeitig opfern wollte. Und das wird schon bei Melchisedek erwähnt, er war König und Priester. Eine ganz geheimnisvolle Gestalt, die da kurz auftaucht, wir können nicht viel erklären, im Hebräerbrief. Jetzt noch einmal uns erklärt, was es ist. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Heiden, wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Psalm 110. Ganz wunderbar auch der Psalm 118 von dem Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist. Der Psalm, der dann gesungen wurde, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Ich möchte Sie jetzt mit der Fülle der Bezüge gar nicht verwirren. Sie werden selbst an diesen Stellen immer wieder das entdecken im Alten Testament. Aber vor allem ist doch jetzt entscheidend, dass das größte Christusgeschehen in dem Vorbildcharakter der Personen liegt. Wir sprachen jetzt über Aussagen, jetzt kämen die ganzen herrlichen prophetischen Verheißungen, die wir ja in diesen Adventstagen immer wieder zitieren. Jeremia, Jesaja, es wird nicht dunkel bleiben, Immanuel wird geboren. Ein Kind, das Vater heißt, ewig Vater, Friedefürst, was ist das? Kraftheld. Was ist das? Der Spross, der ausgeht aus dem abgeschlagenen Stumpf. Wir finden das Bild vom Spross dauernd im Alten Bund. Das hat ja natürlich wieder dazu geführt, dass gerade der Begriff Nazareth, der nirgendwo in der Bibel vorkommt, Nazareth ist keine Stadt, die alttestamentlich eine Verankerung hat, aber die Juden haben das die Buchstaben von Nazareth genommen und fanden in diesem Wort das hebräische Nozri, der Spross. Und deshalb haben die Christen ja sich Nazarener genannt. Nazarener ist im Neuen Testament ein Hoheitstitel Jesu, das ist der Spross, der Verheißene. Carsten Peter Tiede, ein Mann, der sehr interessante Veröffentlichungen macht, ein evangelikaler Theologe, hat ja darauf hingewiesen, wenn man im Hebräischen die Anfangsbuchstaben nimmt von Jesus, Hanosri, der Spross, und König, Wumelech, der Juden, man nimmt immer den Anfangsbuchstaben, dann stehen die vier Konsonanten da, Jahwe. Das war der Anstoß am Kreuz, der Gottesname. Warum die Leute so empört waren. Eine mir sehr einleuchtende Erklärung. Warum die Empörung der Juden da war, warum das am Kreuz noch einmal so sichtbar wurde. Das sind Geheimnisse, wo man das Hebräische dazu kennen muss, um das genau zu erklären an den Buchstaben. Für uns ist viel wichtiger jetzt noch, dass die Personen des Alten Testamentes Vorbild werden für Jesus. Typen, die auf Christus hinweisen. Am schönsten bei Abraham, obwohl Abraham ein fehlsamer Mensch war. Dann werden Ereignisse aus dem Leben Abrahams auf einmal Typen. Die Opferung Isaaks auf dem Hügel Moria. Und plötzlich, dass dieser Knabe Isaak frei ist. 1. Mose 22. Kierkegaard hat ja unheimlich viel drüber nachgedacht. Wie Gott mit Menschen umgeht und was das Evangelium ist. Wir müssen nicht sterben, sondern wir werden unbegreiflich befreit. 1. Mose 22 ist an seinem Bezug so ungeheuer zum Neuen Testament. Mose ist vielleicht das Vorbild Christi. Und wieder bei Mose haben wir viele Züge, die nicht vorbildlich sind. Wie er den ägyptischen Aufseher ermordet, ist nicht vorbildlich. Er ist ein Mensch mit einer Leidenschaft. Aber dann lässt ihn Gott warten in der Wüste Midian 40 Jahre und dann beruft ihn Gott. Und an welchen Stellen wird Mose Vorbild? Als das Volk das goldene Kalb macht und Gott diese Sünde, das abgöttische Wesen des Volkes tadelt, da kniet Mose nieder und sagt, Herr, nimm mich und lass das Volk leben. Das schuldige Volk soll leben. Und Mose sagt, ich will in die Bresche springen. Ein Bild des stellvertretenden Sühnopfers, das Gott nicht annimmt. Ganz wunderbar auch, wie Mose auf dem Berg Gott sehen darf. Nun ist das ganz schwierig, wieder kann man Gott sehen? Hat Mose wirklich Gottes Angesicht sehen können? Kein Mensch wird leben, der Gott sieht, so steht es wörtlich da. Jüdische Ausleger haben gesagt, er hat Gott nur von hinten sehen dürfen. Er hat Gott nur in einer verklärten Weise sehen können, als Abbild. Wir müssen einfach hier das Geheimnis stehen lassen, weil wir nicht weiter vordringen können aus unserer Distanz, die wir zu Gott haben. Jedenfalls war das Verhältnis Moses zu Gott ein so inniges. Gott redete mit Mose, wie man mit einem Freund redete. Gott war dem Mose ganz nah, wie sonst niemand mehr. Und dann kommt's, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. 5. Mose, gucken wir mal, 11, 5. Mose 11,5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern, den sollt ihr gehorchen. Vers 18, und meine Worte will ich in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Jesus ist der wiederkommende Mose im Judentum, erwartet zur Zeit Jesu, der muss wiederkommen. Deshalb, die Vorstellungen des Messias waren immer wieder auf diese alttestamentlichen Vorbilder ausgerichtet. So wie der Elia erwartet wurde, heute noch in den jüdischen Familien erwartet wird, wie man bei den Festen einen Platz leer lässt, falls der Elia zufällig in diesem Haus erscheinen wird. Jede gläubige jüdische Familie lässt bei jedem Essen einen Platz frei für den Elia. Falls er kommt, soll der Platz bereitet sein. Und Jesus wird gefragt, muss nicht Elia zuvor kommen? Jesus sagt, er ist gekommen, im Johannes dem Täufer. Eine ganz wunderbare Gestalt, der Vorläufer ist der David. Obwohl der David doch so viel Blut an seinen Händen hatte und darin nicht vorbildlich war, dass er nicht einmal den Tempel bauen durfte, so ist doch vieles an dem David Vorbild für das Kommen Jesu. Und sie singen es etwa in dem Lied, welcher ein Freund ist unser Jesus. O, so ist uns Jesus alles König, Priester und Prophet. Das sind die drei Ämter des David gewesen, so wie sie in der Bibel besungen werden. Und die wir bei Jesus wiederfinden, das königliche Amt, in dem wir am Sonntag sprachen, das Priesteramt der Versöhnung und das Prophetenamt des Wortes, das er uns sagt. Und das geht auf David zurück und Jesus ist die Erfüllung dieses alten, verheißenen Messiasbildes, das wir in Jesus haben. Wenn wir all diese Schriftstellen zusammen sehen, das ist nur ein kleiner Auszug. Wir haben jetzt überhaupt nicht gestreift die Propheten, wo die Sehnsucht nach Erlösung ganz groß wird über dem Versagen Israels. Der Herr wird ein neues Herz geben. Der Herr wird durch seinen Heiligen Geist noch einmal Israel erneuern. Wenn Sie den Propheten Sacharja lesen, wo es um das zerstörte Jerusalem geht, wo plötzlich drin steht, Sie werden sehen, in den Sie zerstochen haben. Sacharja 12. Wo Sie unmittelbar das Geschehen Jesu sehen. Den Propheten Maleachi. Über euch soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Wenn wir am Sonntag den Lobgesang des Zacharias haben, davon redet er, der Aufgang aus der Höhe, der erscheint von dem Maleachi redet, die Sehnsucht Israels, wann wird das geschehen? Der große Lichtglanz, der über uns anbricht. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geworden. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Große Bedeutung hat ja für viele Leute immer wieder die Frage der Geburt Jesu. Wir finden aber im Alten Testament ganz häufig, wir sprachen beim Jakob drüber, die Erwähnung, dass die Geburt bei den Erwählten Gottes immer durch ein Wunder geschieht. Das hat Gott nicht nötig. Und es ist völlig blöd, wenn heute aufgeklärte Leute sagen, aber das ist doch nicht schmutzig, sondern die Bibel meint es nicht schmutzig. Gott hat auch ihre Sexualität gemacht. Das ist nicht das Problem. Sondern Gott hat sich vorbehalten, auch bei der Geburt Samuels, eine unfruchtbare Frau auf wunderbare Weise fruchtbar zu machen. Und nicht, weil das schmutzig wäre, ich will es immer noch mal sagen, das ist unser schmutziges Denken, sondern weil vielleicht das alles doch ein bisschen anders ist, als wir meinen. Und wir haben ja sonst in diesen Adventstagen auch sehr gründlich über diese Stellen gesprochen, der Jungfrauengeburt und was dort wirklich steht. Wir haben es auch in unserem Israelführer versucht zu erklären, was da dahinter steht, in der Wendung, warum Josef die Maria nicht in Schande bringen wollte, das mit dem Eifersuchtsgesetz und so. Man muss das immer wieder genau bedenken, wir sind da im jüdischen Denken sehr weit entfernt. Nochmal, nicht weil es schmutzig wäre, sondern weil es Gott gefallen hat, aus der Welt Gottes ins Irdische einzugehen. Und da gibt es eine Bruchlinie. Natürlich gibt es die. Weil nicht das Menschliche das Göttliche zeugen kann. Und das ist ein Geheimnis, von dem wir leben, von dem unser Heil abhängt. Und das sind große Dinge, die wir auch in unserem Glaubensbekenntnis rühmen und die aufs Alte Testament schon zurückgehen. Wir könnten es nun zeigen, der Major Jan Thomas von den Fackelträgern hat so ein schönes Buch geschrieben, wo er nur vom Buch Esther kommt, in dem überhaupt nichts eigentlich vorkommt, eine herrlichste neutestamentliche Auslegung darüber verfasst. Und Sie werden viel finden, ich habe es Ihnen gezeigt, an der Rahab, der Hure von Jericho. Unzählige Bezüge, wenn man wirklich Zeit hätte, während der Bibel zu forschen. In Israel war das Heiligungsinstrument die Asche von der roten Kuh. Es ging ja neulich durch die Zeitung, dass die Juden wieder eine rote Kuh gezüchtet hätten und da wieder dran denken, den Tempelkult wieder zu eröffnen. Die rote Kuh musste abseits von der Stadt, draußen vor der Stadt verbrannt werden. Wenn Sie das lesen, ich glaube, dritte Buch Mose ist es, verstehen Sie, warum in der Passionsgeschichte so viel Wert drauf gelegt wird, dass Jesus vor den Mauern der Stadt gekreuzigt wurde. Weil der Vergleich natürlich zurückgeht auf die Asche von der roten Kuh, das Reinigungspulver des alten Bundes, ein Hoffnungszeichen der Erlösung der Menschen. Wenn Sie, je mehr Sie damit da weitergehen, werden Sie erstaunt sein, wie ungeheuer viel Bezüge uns da entgegentreten. Denken Sie zum Beispiel nur an die eherne Schlange. Wo diese Schlangen kommen, Mose eine eherne Schlange aufrichtet, wer diese Schlange ansah, wurde gerettet. Ein ganz komisches Geschehen, wo man sagt, ist das Aberglaube, war das? Und dann sagt Jesus, im Gespräch beim Nikodemus, wie der Mose diese Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden und wer auf ihn blickt, wird gerettet. Ich persönlich könnte mit jedem Bibelkritiker rasch mich einigen und sagen, es ist nicht wichtig, ob man die Geschichte von Noah und dem Fisch glaubt. Aber es ist doch immerhin interessant, dass Jesus, es ist doch interessant, dass Jesus sagt, es wird der Menschheit kein anderes Zeichen gegeben werden, als das Zeichen Jonas. Wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, wo sagt Herr Jesus, du hast uns so große Wahrheiten erzählt, warum fängst du gerade beim Jona an? Und Jesus legt Wert darauf, dass Jona das Zeichen für die Welt ist. Und vielleicht ist es doch töricht, wenn wir manchmal uns an der Bibel genieren. Und wenn ich Ihnen das zeigen wollte, und heute auch ein bisschen länger war, ich habe mit der Chorleiterin extra vorher noch gesprochen, sie hat mir diese Zeit zugegeben, vielen Dank, aber dass mir es mal wichtig war, nur Ihnen Appetit zu machen, selber auf diese Entdeckungsspur zu gehen im Alten Bund. Und unzählig Dinge zu finden. Elia, der im sanften, stillen Sausen Gott begegnet. Und nicht im Sturmwind und nicht im Gewitter. Auf dem Berg Horeb. Warum? Nachdem er 450 Priester abgeschlachtet hat, findet der Gott wo ganz anders, im sanften, stillen Sausen. Und auf einmal merken Sie, dass die Stimme des Evangeliums von Anfang bis Ende und die Barmherzigkeit Gottes im alten Bund überwältigend hervortritt. Und auf einmal wird die Einheit der Bibel entdecken in einer ganz wunderbaren Weise. Ich wollte Ihnen einfach heute Abend Appetit machen. Vollständig war es nicht. Hoffentlich habe ich Sie nicht zu arg verwirrt durch eine Fülle von Beobachtungen. Dann bleiben Sie bei dem stehen, was Sie verstehen konnten.